Hoffefunk, der Fußball-Podcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer besonderen Folge, in der wir auf eine außergewöhnliche Saison zurückblicken wollen und unsere Hoffefunk Awards verleihen werden. Außerdem, und das können wir uns alle leider nicht ersparen, nötigt uns Julian Nagelsmanns jüngste Entscheidung, auch über die Torwartfrage bei der Nationalelf zu sprechen. Dazu hat uns auch Leon extra geschrieben. Jonas, jetzt ist so ein bisschen an dich die Frage, wird es erst eher positiv oder eher negativ? Wollen wir erst über die Torwartfrage sprechen oder blicken wir erst auf die Saison zurück?
Ja, hallo David, hallo auch an all unsere ZuhörerInnen. Gute Frage, habe ich mir auch gerade überlegt, aber wir machen das jetzt schon ein Weilchen. Und ich glaube, die Hörer und HörerInnen, die uns bis jetzt gehört haben, die wissen, dass ich mich schon auch manchmal ganz gerne in Rage rede. Und um diese Wut auch noch am Leben zu halten, würde ich damit tatsächlich sogar beginnen. Ne, positiver okay. Kann es am Ende immer werden. Aber lass doch mal mit dem akutesten Thema anfangen. Mit Julian Nagelsmann, mit diesem Hickhack nach dem 34. Spieltag, wo man Olli Baumann noch in die Situation gebracht hat, nach dem Spiel gegen Gladbach vor die Sky-Interviews, vor die Sky-Kameras treten zu müssen und da Rede und Antwort stehen zu müssen. Und er wusste irgendwie, man hat das Gefühl, er hat irgendwie schon von mehreren Seiten gehört, dass es wohl passieren würde mit Manuel Neuer, aber eben noch nicht von Julian Nagelsmann. Und trotzdem wurde er in diese Situation gebracht. Lass uns darüber mal reden, über diese, ich würde es mal Frechheit nennen.
Ja, und es ist ja ein bisschen komplizierter als das. Also ihr habt es mit Sicherheit alle mitbekommen. Ich versuche trotzdem nochmal ganz kurz einzuordnen, weil so ein paar Punkte, glaube ich, auch schon in Vergessenheit geraten sind. Das Einzige, was man ja vielleicht Nagelsmann und dem Trainerteam zugutehalten kann, ist, dass die Torwartposition ja insofern eine Weile lang offen gehalten wurde, als dass man zumindest gesagt hat, dass Marc-André Ter Stegen eigentlich mal als Nummer 1 geplant ist. Der hat ja aber Verletzungsprobleme ohne Ende, ne? Und musste dann wechseln, weil er beim FC Barcelona nicht mehr gespielt hat und so weiter. Jetzt ist ja aber schon sehr, sehr lange absehbar, dass es für Marc-André Ter Stegen nicht reichen wird. Und deswegen gab es ja quasi auch de facto die klare Rückenstärkung im Februar oder März, für Oliver Baumann. Und zusätzlich ja immer wieder der Satz, auf der Torwartposition haben wir keinerlei Probleme, haben wir keinerlei Bauchschmerzen.
Ne? David, ich habe gerade, ich habe mir damals extra zu dem Thema ein Post des ZDF Sportstudios gesichert, wo mit Hilfe eines Zeitstrahls mal ganz genau dargelegt wurde, wie es denn zustande kam.
Ja, jetzt dann mit Baumann ergänzt gerne noch ein bisschen was. Ja,
genau.
Ja. Aber das also mit Ter Stegen, ne, Jonas, das mit Ter Stegen will ich nicht, dass es in Vergessenheit gerät. Das ist
genau, Teil, da hast du vollkommen recht. Wahrheit. Also nur mal, um jetzt alle Fakten auf den Tisch zu holen und dann kann jeder für sich mit Hilfe von uns sich die Meinung bilden über die Situation. Und zwar nicht die Meinung, ob Manuel Neuer der bessere Torwart ist. Darüber sprechen wir nicht, sondern grundsätzlich über Kommunikation und Professionalität. Am 21. August 2024 ist Manuel Neuer aus dem DFB-Team offiziell zurückgetreten. Ne? So, August 2024, der größte Torwart aller Zeiten tritt zurück.
Damals auch schon 38, ja.
38 Jahre alt, jeder hat einen Haken hintergemacht, wunderschön, perfekt. Ter Stegen wird zur Nummer 1, offiziell, und wird gesagt, er ist die Nummer 1, wurde im September bereits verkündet, war ja auch logisch, hat ja lang genug darauf gewartet und verletzt sich tatsächlich direkt im September 2024 schwer. So, Problem. Dann gibt im Oktober des Jahres, also im Oktober 2024, Oliver Baumann sein DFB-Debüt. Davor haben wir ja immer darüber gesprochen, dass er nicht mal eine Einsatzminute bekommen hat. Aber im Oktober passiert es und er gibt sein Debüt.
Ganz kurz alles, zwischen rein, Jonas. Das ist wirklich krass. Weißt du, wie lange Olli Baumann warten musste von dem Moment seiner ersten Nominierung bis zu seinem ersten Einsatz?
2 Jahre?
4.
Ach,
vier
Scheiße. Jahre. Ach, krass, oder? Scheiße. Ja, wirklich krass. Also nur mal, um den Leidensweg des Olli Baumanns mal so ein bisschen zu skizzieren. Okay, aber wir haben ja immer darüber geredet, haben immer gesagt, bitte, keiner hat ja jemals gedacht, dass Baumann wirklich die Nummer 1 werden würde. Wir haben einfach nur gesagt, Julian, gib ihm doch die eine scheiß Minute, dann ist er Nationalspieler und alles ist tutti. Ne? So, aber Oktober 24, Baumann gibt sein Debüt. Und dann im Juli 25 hat dann Ter Stegen mittlerweile sein Comeback gemacht und so weiter, aber verletzt sich schon wieder. Ne? Das ist die zweite große Verletzung von Ter Stegen. Dann gab es ja da dieses Hickhack bei Barcelona, nicht mehr erste Wahl. Er ist ja dann irgendwann zu Girona ausgeliehen worden und so weiter. Und das Ganze mit Verletzungsproblemen. Ter Stegen ist dieses Jahr ja sogar aus der spanischen Liga mit Girona abgestiegen. So, das heißt ein verletzter Torwart, ein hochverletzter Torwart und nicht mal mehr beim FC Barcelona. So, das heißt, dieses Ter Stegen-Thema können wir erstmal beiseite legen. So, der hat sich einfach durch seine Verletzungsprobleme selbst aus dem Rennen geschmissen. Und dann spielt ab September 2025 Oliver Baumann die komplette WM-Quali. Er spielt sie einfach, da wurde auch noch nichts darüber gesagt, über Nummer 1, Nummer 2, sondern Baumann spielt einfach die komplette WM-Quali. Und dann, jetzt kommt eigentlich das Krasseste. Jetzt sind wir in diesem Jahr. Februar 2026. Manuel Neuer schließt eine Rückkehr kategorisch aus.
Genau.
Februar. Nagelsmann setzt sich darauf hin, und das ist auch wieder so ein bisschen meine These. Zuerst schließt Neuer eine Rückkehr aus und erst einen Monat später agiert Nagelsmann. Das heißt, da komme ich wieder so zu meiner Hauptthese, dass Manuel Neuer vielleicht mehr der Trainer ist als Julian Nagelsmann. Aber erst kommt Neuer, schließt es aus und einen Monat später, März 2026, Nagelsmann sagt den Satz, Baumann ist die Nummer 1 und stärkt ihm komplett den Rücken. So, und dann müssen wir uns anderthalb Monate später vor der Situation finden, dass Manuel Neuer mit diesem Hickhack der letzten 2-3 Wochen die Nummer 1 ist. Und jetzt wird es ja noch krasser. Dieser junge Mann, Manuel Neuer, 40, 41 Jahre alt, keine Ahnung, wie alt er mittlerweile ist, ist nur für die Einordnung dieses Jahr Teilzeit-Torwart gewesen. 22 Bundesligaspiele, der Rest hat Urbich gemacht. Das heißt, überhaupt nicht im Tritt, mehr oder weniger. Klar, die wichtigen hat er gemacht. Massive Verletzungsprobleme. Am letzten Spieltag des FC Bayern ausgewechselt worden wegen Verletzungsproblemen. Dann konnte er nicht mal das DFB-Pokalfinale machen wegen Verletzungsproblemen. Und jetzt muss auch noch im nächsten Testspiel gegen Finnland muss auch Baumann rein, weil Manuel Neuer immer noch verletzt ist. Das heißt, du schmeißt Manuel Neuer so gefühlt nach mehreren Jahren ohne Bezug zu dem neuen Team einfach wieder im ersten Spiel der WM rein und sagst, Servus Manu, da bist du wieder.
Brutal, brutal. Also was man, glaube ich, auf jeden Fall sagen muss, und da kann, ich glaube auch, dass das Nagelsmann offen schon gesagt wurde, hinter verschlossenen Türen, das war ein PR-Desaster. Und was ja dem Ganzen noch irgendwie die Kirsche auf die Torte setzt oder wie auch immer, ist die Tatsache, dass im Moment der Nominierung Neuer verletzt ist.
Ne? Ja.
Also, ich finde das wirklich ein großes Problem. Wir reden gerade über Kommunikation im absoluten Leistungssport. Ne? Die Nominierung ist kurz nachdem sich Neuer gegen Köln verletzt. Ne? Die Diagnose stand schon aus, war nicht so schlimm, aber offenbar auch nicht so harmlos, denn die Woche später konnte er nicht spielen im wichtigen DFB-Pokalfinale. So.
Ja.
Und die Verletzung ist offensichtlich so schlimm, dass er auch am kommenden Wochenende gegen Finnland nicht spielen wird. Meinetwegen Vorsichtsmaßnahme, vielleicht aber auch nicht. Aber er ist offensichtlich nicht fit genug oder man hat Angst, dass er einen Rückfall hat. Und das ist PR-technisch richtig übel. Und da hätte man vielleicht auch nochmal ins Nachdenken kommen können, weil meine These wäre, ich rede jetzt gerade nicht über die Qualität von Manuel Neuer, aber Neuer ist alt und kaputt, während Baumann nie verletzt ist. Und ich finde, das ist ein wichtiger Punkt, der gar nicht vergessen werden darf. Natürlich, wir könnten jetzt über die Spielstärke sprechen, wenn Neuer topfit ist und wenn Baumann topfit ist. Das könnten wir machen. Aber Neuer ist so oft verletzt oder angeschlagen, dass ich finde, dass das in die Rechnung mit rein muss. Ne, stellen wir uns mal vor, wie bei FIFA, jeder kriegt ein Rating. Ne? Irgendwas von 1 bis 99. Ich finde, bei Neuer muss man das mittlerweile bei seinem Rating abziehen, dass er in 7 Tagen keine 3 Spiele machen kann. Und das hat sich gezeigt. Und er wird in 7 Tagen 3 Spiele machen müssen. So läuft es eben bei der WM.
Ja, wahrscheinlich wird Baumann dann irgendwie als Beispiel mal so ein unwichtiges Gruppenspiel bekommen, um Manuel Neuer so ein bisschen zu schonen.
Das würde ich nicht ausschließen, ja.
Ja, was ja auch schön ist für Olli, keine Frage, ein WM-Spiel zu machen. Aber am Ende, also es gab ja jetzt auch schon so viele ehemalige Torhüter, die sich zu der Situation geäußert haben und auch nicht ehemalige Torhüter und so weiter.
Kahn, Hildebrand nur und so weiter, Lehmann auch.
Lehmann hat auch was dazu gesagt, von Lehmann ist es mir jetzt noch im Kopf. Der hat sich sehr vorsichtig geäußert, aber hat gesagt, das Wichtigste auf der Position des Torwarts ist Vertrauen. Und jetzt willst du mir erzählen, auch wenn Oliver Baumann bestimmt ein gestandener Mann und ein gestandener Torwart ist, der sein Vertrauen nicht aus sowas wie Julian Nagelsmann zieht, zwangsläufig. Aber jetzt willst du mir erzählen, dass ein Olli Baumann mit vollem Vertrauen von Julian Nagelsmann in die WM startet, sollte sich Manuel Neuer tatsächlich nochmal irgendwie schwerer verletzen. Ne? Und es kommt nochmal eine Rolle rückwärts. Also das ist einfach unmöglich. Und ich rede jetzt mal nicht davon, dass es erstmal menschlich absolut Arschritze von Julian Nagelsmann ist. Er kennt Olli Baumann seit Jahren. Ne? Olli Baumann war schon jemand, da ist Julian Nagelsmann noch mit der Rassel um den Weihnachtsbaum rumgerannt. Leicht übertrieben. Aber du weißt, was ich meine.
Ja, ja.
Also
ja.
Mehr oder weniger hat Olli Baumann war schon ein gestandener Torwart, da kam er erst in die Bundesliga mit Hilfe von ihm und so weiter. Mit der TSG Hoffenheim. Und trotzdem kriegt er es menschlich nicht hin, ganz klar mit Olli über alle Gedanken und über alle Schritte zu reden. Aber grundsätzlich, selbst wenn wir jetzt mal weg davon gehen, es ist ein Profigeschäft, Olli Baumann ist mehrfacher Millionär und, es gehört alles dazu, es ist ein hartes Geschäft, dann geht es jetzt einfach darum, dass Olli Baumann absolut keine Rückendeckung von Julian Nagelsmann genießt. Und, ich gehe sogar noch einen Schritt weiter, das hat Jens Lehmann, glaube ich, auch gesagt, welcher Spieler im Kader soll denn Julian Nagelsmann auch nur noch irgendwas glauben? Wir wissen ja beide, dass Julian Nagelsmann schon die Tendenz dazu hat, so ein bisschen ein Schwätzer zu sein. Ne? Ein Mann der klaren Worte, der setzt sich dann dahin, ja, unsere Rollen sind schon Ewigkeiten belegt und Dennis Undorf kann halt leider nicht spielen, egal ob er die Bundesliga zerschießt, weil wir die Rollen nämlich schon lange belegt haben und schon lange diskutiert haben. Aber wenn Manuel Neuer kommt, dann werden die Rollen nochmal kurzfristig komplett über den Haufen geworfen. Glaubwürdigkeit Julian Nagelsmann ist leider Gottes weg. Und man muss auch sagen, es gibt viele Befürworter im Land für Manuel Neuer, aber ich glaube, unterm Strich, und das, obwohl Olli Baumann ja von der TSG Hoffenheim ist und die TSG Hoffenheim ja nicht der beliebteste Bundesliga-Club ist in Deutschland, trotzdem hat Julian Nagelsmann in Deutschland an Tribut verloren anstatt gewonnen.
100%. Und das ist wirklich ein Ding. Ne? Wir beobachten das ja seit Jahren jetzt, in denen wir diesen Podcast machen. Und es ist wirklich nicht leicht für einen Hoffenheim-Spieler, wie soll ich sagen, deutschlandweite Anerkennung zu bekommen. Das hat vielleicht ein André Kramaric geschafft und ein Olli Baumann auch. Aber es ist wirklich schwierig. Deutlich schwieriger als bei Eintracht Frankfurt oder beim VfB Stuttgart. Und trotzdem ist die Stimmung oder die Position, was Nagelsmann angeht, katastrophal. Also ich bin wirklich überrascht. Dann sieht man irgendwelche Leute mit Profilbildern, teilweise von Bayern, Stuttgart, Frankfurt, was auch immer, die dann sich für Baumann aussprechen, beziehungsweise gegen Neuer. Und das hat mich schon auch ein bisschen erstaunt, zeigt aber, und deswegen bleibe ich dabei, dass das ein absolutes PR-Desaster ist. Und es gab, Jonas, eine riesige Umfrage beim Kicker online mit, ich glaube, 300.000 Teilnehmern. Und 60% wollten Baumann im Tor. Und das war vor der Entscheidung. Das war nur, als diese ganzen Gerüchte überall kursierten. Und ja, und ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Ich verstehe die grundsätzliche Überlegung, Manuel Neuer zu berücksichtigen in irgendeiner Art und Weise. Aber es ist zu spät für diese Wende gewesen. Ne? Dann, es gab ja dieses tolle Spiel gegen Real Madrid. Das wäre vielleicht der Moment gewesen. Aber das war Moment, genau, 15. April. Nee, das Hinspiel 7. April. So, und wir merken genau in den Reaktionen auch von Baumann und so weiter, dass ihm das so klar nicht war. Und jetzt kommt natürlich noch dazu, ne? Ich habe mich viel damit beschäftigt. Manuel Neuers Leistungen sind schon recht durchwachsen. denken wir ans Rückspiel gegen Real Madrid, denken wir ans Spiel gegen Köln und so weiter und so fort. Also man findet immer ein, zwei, drei Spiele, die überragend sind von Manuel Neuer. Aber bei Manuel Neuer ist was passiert, was relativ überraschend ist für einen 40-Jährigen, finde ich, Jonas. Was ich so bei einem Oliver Kahn oder Jens Lehmann mit Ende 30 nie beobachtet habe. Manuel Neuer wird immer unkonstanter. Er hat dann diese 10 von 10 Spiele, aber er hat auch häufiger mal 2 von 10 Spiele. Und das ist sehr ungewöhnlich und kenne ich so von Olli Baumann gar nicht. Und deswegen ist es trotzdem legitim, irgendwie zu sagen, okay, Manuel Neuer ist Weltklasse, Manuel Neuer hat die Aura, aber das sind alles keine neuen Argumente, das sind Argumente von 2016.
Roberto Baggio führte Italien 1994 fast im Alleingang ins WM-Finale. Und dann kam ausgerechnet im Endspiel, im entscheidenden Elfmeterschießen, dieser eine Moment. Der lange Anlauf und der Ball hoch über das brasilianische Tor, der die Seleção zum Weltmeister machte. Aber Roberto Baggio wurde trotzdem nicht zu Italiens Sündenbock, sondern blieb der Held. Warum ausgerechnet sein größter Schmerz ihn zur WM-Legende machte, jetzt bei den 100 Fußballlegenden der Sonderstaffel, die WM-Legenden, überall wo es Podcasts gibt.
Manuel Neuer ist Weltklasse, Manuel Neuer hat die Aura, aber das sind alles keine neuen Argumente, das sind Argumente von 2016.
Es geht am Ende um Aura und den Punkt verstehe ich auch. Es ist ein Unterschied, wenn Vinny Junior auf Manuel Neuer zudribbelt oder auf Olli Baumann. Allein vom Kopf her. Oder du hast ein wichtiges Elfmeterschießen und der Stürmer steht Manuel Neuer gegenüber und nicht Olli Baumann. Es geht um den Kopf des Stürmers. Und diesen Punkt verstehe ich. Aber rein von der Leistung diese Saison wäre Manuel Neuer ohne Namen selbstverständlich nicht Nationaltorhüter. Und das ist auch alles vollkommen okay. Im Februar diesen Jahres entscheidet sich Julian Nagelsmann dafür, mit Neuer es zu versuchen. Und keine Sau interessiert's. Wir hätten hier gesagt, ja, können wir verstehen. Alles gut. Olli Baumann hatte seine großen Momente, hat eine WM-Quali gespielt, war mal die Nummer 1 der Nationalmannschaft. Alles tutti. Ja. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht auch nicht darum, um eine Diskussion zu starten, wer der bessere Torwart ist. Es ist überhaupt nicht vergleichbar. Die Älteren werden jetzt auch direkt daran denken, an diesen großen Torwartkampf zwischen Jens Lehmann und Oliver Kahn 2006, Jürgen Klinsmann so ein ähnliches Spielchen gemacht hat. Aber es ist damit nicht zu vergleichen. David, wir haben ja schon drüber geredet, um mal kurz den Punkt zu bringen. Es gibt eine sehr, sehr gute Doku seit dieser Woche beim ZDF. Mission Sommermärchen heißt es, wo es eben um dieses Sommermärchen 2006 geht. Mhm. Und es war mir auch nicht so bewusst, weil ich damals noch sehr jung war und du ja auch. Jürgen Klinsmann hat ja damals nach der EM 2004, wo sehr viel alteingesessene Spieler dabei waren und wo sie krachend gescheitert sind, auch einen wahnsinnigen Wandel in die Mannschaft gebracht. Ganz, ganz viele junge Spieler sind dann dazugekommen und so weiter. Jürgen Klinsmann brutal den Gegenwind bekommen. Also so viel Gegenwind, wie ein nicht mal 5% des Gegenwinds bekommt jetzt gerade Julian Nagelsmann. Aber nicht, weil er es nicht verdient hätte, sondern weil die Medienlandschaft einfach viel, viel zahmer geworden sind. Alter, was die Bild damals teilweise geschrieben hat über Jürgen Klinsmann, das ist wirklich unfassbar.
Ja, oder auch ein Hoeneß oder so.
Und Hoeneß und alle möglichen und Christoph Daum und irgendwelche Leute. Was sich die Leute damals vor Kameras rausgenommen haben, dagegen ist unsere Medienlandschaft mittlerweile wirklich ein zahnloser Tiger. Aber darum ging es nicht. Nämlich Jürgen Klinsmann hat 2004, als er Trainer wurde, bereits gesagt, es gibt einen offenen Konkurrenzkampf um die Nummer 1 bei der WM.
Ganz klar. Auch auf jeder Position. Ja.
Genau. Und auch auf der des Torwarts. Genau. Und dann wussten Lehmann und Kahn 2 Jahre lang, was sie zu tun haben. Ganz normal. Und es war auch klar, kurz davor wird sich entschieden und sie haben dann so ein komisches Wechselmodell gespielt. Und es war auch leistungstechnisch legitim, weil Lehmann war bei Arsenal London, war im Champions League Finale, war bei den unbesiegbaren Zeit von Arsenal im Tor und Olli Kahn war eben die Legende bei Bayern München, der seit Jahren eben deutscher Nationaltorwart war. Das heißt, es war alles in Ordnung, ne? Und klar ging am Ende ein Raunen durch Deutschland, weil quasi die meisten Oliver Kahn die Daumen gedrückt haben, was aber natürlich auch zum ein bisschen daran lag, dass man damals noch nicht so die Premier League und alles Mögliche verfolgen konnte. Damals hat man Bundesliga-Sportschau geguckt oder hatte Premiere und hatte überhaupt keine Ahnung davon, was eigentlich im anderen Ausland abging, außer vielleicht Champions League. Aber das war nochmal, es war eine ganz andere Situation, weil dieser Konkurrenzkampf von Anfang an ausgerufen wurde.
Mhm. Ja, und auch wirklich ja, insgesamt ganz, ganz andere Vorzeichen. Es gab ja nie so einen offenen Konkurrenzkampf, auch mangels Personal, ne? Wäre dann eher so, wie man sagen würde, Baumann und Nübel tretet mal offen gegeneinander an, in 6 Monaten entscheide ich mich. Das wäre vielleicht vergleichbarer. Der Unterschied ist natürlich, dass damals Lehmann und Kahn beide Weltklasse-Torhüter waren.
Ja, genau.
Trotzdem muss ich sagen, auch wenn es jetzt ein bisschen off-topic ist, es ist schon erstaunlich, dass die Entscheidung so getroffen wurde, wie sie getroffen wurde. Aber ich habe es jetzt erstmals verstanden nach dieser Doku, warum sie so getroffen wurde. Ich habe eine ganz einfache These, Jonas. Super easy. Klinsmann wollte das Nationalteam auf links drehen. Das heißt, im Zweifel war er immer für Erneuerung.
Ja, ich weiß, ja.
Ganz einfach. Im Zweifel neu machen, im Zweifel anders machen. Das Nationalteam lag 2004 am Boden, 2002 war auch schon scheiße, aber da hat halt Kahn jeden Ball gehalten, das war wirklich Wahnsinn.
Ja.
Und das ist natürlich auch das, was erstaunlich ist. Ne? Aus so einer normalen Fußballlogik würde man sagen, okay, der beste Spieler der WM 2002, das sage nicht ich, ne? Das war eine Abstimmung unter Journalisten und bei der FIFA, der beste Spieler der WM 2002 spielt nicht bei der WM 2006. Irre Entscheidung. Wie gesagt, leistungstechnisch kann man die so treffen, aber es war einfach nur Cleansy, der frischen Wind reinbringen wollte und ne, auch verrückt, Jonas, ne? Hast du ja auch gesehen. Sepp Maier war ja Torwarttrainer, gut, natürlich auch irgendwo ein Problem, weil der mit Olli Kahn irgendwann befreundet war, aber Sepp Maier hat diese ganze Debatte überhaupt nicht verstanden und hat ganz offen gesagt, dass das Unsinn ist. Und damit quasi den kompletten restlichen Trainerstab delegitimiert und musste dann seine Koffer packen.
Aber das ist so verrückt. Auch wenn es rückblickend unfassbar kultig ist, hat auch Klinsmann damals die richtige Entscheidung getroffen. Und man sagt ja immer, Klinsmann hat diese Entscheidung nur getroffen, weil er mit Kahn und Sepp Maier vielleicht früher zu seinen eigenen Bayern-Zeiten nicht so gut konnte oder whatever. Oder zu den Nationalmannschaftszeiten, weil Klinsmann war ja auch noch nicht super alt als Trainer. Mm, aber jetzt musst du es mal als Unternehmen betrachten. Du hast quasi einen Torwarttrainer, Sepp Maier, der beim FC Bayern angestellt ist und bei der Nationalmannschaft. Und du sagst als Cheftrainer mit deinem Co-Jogi Löw, wir machen jetzt einen offenen Konkurrenzkampf. Und dann kommt dein Torwarttrainer daher und sagt erstmal, er versteht es überhaupt nicht, er hat da auch keinen Bock darauf und er hat auch noch gesagt, dass er von Jens Lehmann, Weltklasse-Torwart von Arsenal London, nichts hält. Und jetzt willst du eine objektive Entscheidung treffen mit deinem Trainerteam und hast da so einen alteingesessenen Sepp Maier, der für genau diese alten Strukturen steht. Und der weigert sich quasi da mitzuspielen. Du musstest ihn entlassen. Und da kritisiere ich tatsächlich auch Sepp Maier. Ich verstehe, der kam da nicht raus aus seiner Haut, weil er eben Oliver Kahn auch privat mochte. Aber du musstest ihn entlassen. Es war alternativlos. Und ich glaube, das war auch alles ein Teil davon, dass er am Ende gesagt hat, beide sind gleich gut, aber Lehmann steht eben für den Neubeginn. Lehmann ist nicht vorbelastet in der Nationalmannschaft. Dann habe ich da dieses Sepp Maier und FC Bayern-Thema und so weiter. Ich bin mir schon sicher, hätte die Fraktion rund um Kahn ein bisschen mehr die Füße stillgehalten, dann wäre es für Kahn auf jeden Fall besser gewesen als so.
Ja, das ist sehr gut möglich und ein Punkt kommt noch dazu, den will ich noch ganz kurz ergänzen, weil es die ganze Sache nochmal erstaunlicher macht und das stützt eben auch meine These, im Zweifel Erneuerung. Weißt du eigentlich, wie die Saison 2005, 2006 verlief, Jonas?
Für wen? Für Bayern oder für Arsenal?
Olli Kahn hat mit den Bayern das Double geholt. In genau der Saison, in der er degradiert wurde. Ne? Das Double, das war damals nicht selbstverständlich. Mit den damaligen finanziellen Möglichkeiten und Arsenal London hat keinen Titel geholt. Arsenal London wurde, glaube ich, 4. oder 5. FA Cup auch nicht gewonnen, was alles nicht schlimm ist. Aber vielleicht erklärt das die ganze Überraschung oder die ganze Dramatik aus Kahns Sicht nochmal mehr. Du hast schon recht, wenn man das jetzt so rückblickend sieht, leistungstechnisch konnte man eigentlich keine Fehlentscheidung treffen.
Kleine Ergänzung, weil ich mich daran noch sehr gut erinnern kann, weil das eins der spannendsten Finale aller Zeiten war, weil auch wegen der Dramatik einfach. Jens Lehmann war 2005, 2006, also direkt vor dieser WM, im Champions-League-Finale mit Arsenal.
Ah, aber da hat er nicht rot bekommen.
Das war das Spiel, wo er quasi außerhalb des Strafraums den Ball an die Hand bekommen hat und dann rot bekommen hat nach irgendwie 19 Minuten. Haben sie dann 2-1 verloren gegen Barcelona. Und in der Saison vorher war doch diese legendäre Saison, ich glaube, das war 2004, 2005, wo Arsenal London ungeschlagen Premier League-Sieger wurde.
Das war 2003, 2004.
Genau, also war auch sowas. Also, wie gesagt, sportlich kann man es auf jeden Fall absolut verstehen. Aber du hast vollkommen recht. Ich unterstelle Klinsmann da auch, dass er einfach gesagt hat, im Zweifel für den Neuen und sowas Ähnliches tatsächlich. Also nicht so, weil dann hätte es ja quasi Nagelsmann nicht gemacht. Aber eine Sache unterstelle ich auch Nagelsmann, gerade bei seiner Art der Kommunikation. Ich glaube, dass die Jugend würde das heutzutage nennen, irgendwie so Main-Character-Syndrom. Ich glaube, Julian Nagelsmann genießt es auch in den Medien quasi, dass über ihn diskutiert wird. Ich glaube, er findet es gut, wenn er seinen Namen liest und wenn alle sagen, ah, ich verstehe nicht so ganz, was Nagelsmann macht. Weißt du, was es nämlich heißt? Wenn du am Anfang viele Entscheidungen triffst, und wir kennen Nagelsmann schon, wir kennen ihn wirklich gut, auch aus unserer Zeit und dann die RB-Zeit und alles Mögliche. Wenn du am Anfang Entscheidungen triffst, die vielleicht nicht jeder nachvollziehen kann und auch später Entscheidungen triffst, dann gibst du nämlich einer Mannschaft deinen Stempel. Und dann sagt im Ende, wenn es gut wird, jeder, das war eine Julian Nagelsmann-Mannschaft. Anstatt du kommst einfach hin, spielst 4-2-3-1 und hast die gleiche Aufstellung wie die 20 Trainer vor dir. Dann sagt niemand, es war eine Nagelsmann-Mannschaft. Deswegen musst du so ein paar Entscheidungen treffen und vielleicht auch kommunikativ spät, damit die Leute über dich als Bundestrainer reden. Und ich glaube, Julian Nagelsmann, das geht auch gar nicht anders. Deswegen gar kein Angriff. Wenn du so in der Öffentlichkeit stehst, musst du so ein bisschen dieses Main-Character-Syndrom haben. Aber er zerbricht nicht daran, wenn die Medien auch mal schlecht über ihn schreiben, sondern ihn motiviert es, er findet es geil. Und ich glaube, deswegen macht er das teilweise auch.
Ja, und man muss auch sagen, ne, also jetzt rein von seinem Fußballsachverstand habe ich keine wirklichen Zweifel an Julian Nagelsmann. Der einzige Zweifel, den ich manchmal ein bisschen habe, ist, ob er wirklich als Trainer der Nationalmannschaft richtig aufgehoben ist. Das ist ja offensichtlich so ein Mann mit so vielen Ideen, mit so vielen Visionen, der die Mannschaft dann nur so kurz sieht. Jetzt natürlich mal was anderes, ne, kurz vor einem großen Turnier, aber eben zwischen den Turnieren ist es natürlich schon eher ein Nebenjob. Aber gut, wir warten ab. Ich drücke natürlich der Nationalmannschaft weiterhin die Daumen, auch wenn es für uns als TSG-Fans bitter ist. Trotzdem, lasst uns Folgendes nicht vergessen. Das ganze Thema hat ja zwei Seiten. Wir haben es auch schon so kurz angesprochen. Aus Perspektive März oder Februar ist es extrem bitter, was jetzt passiert ist. Aus der Perspektive von letztem Jahr ist es gar nicht mehr so bitter. Und aus der Perspektive von vor 2024 ist es kurios, dass wir überhaupt darüber reden. Ich habe es am Anfang der Folge gesagt. Olli Baumann musste 4 Jahre auf sein Debüt warten. 2020 nominiert. 2021 nominiert, 22 nominiert, 23 nominiert, nicht eine einzige Minute gespielt und dann ja schon auch ein bisschen durch Glück, aber auch durch eigene Leistung da reingerutscht und jetzt wäre er um ein Haar als Nummer 1 ins Turnier gefahren und ja, du hast recht, ich möchte nicht ausschließen, dass er nicht in der Vorrunde, die ja ohnehin nicht so eine große Bedeutung hat, eines der Spiele machen wird oder machen darf, da ich ernsthafte Zweifel an Manuels neuer Fitness habe. Aber wir warten mal ab und haben natürlich auch noch das eine oder andere sonst zu besprechen.
So sieht's aus. Thema geschlossen, war aber trotzdem notwendig, dass wir uns da mal so ein bisschen auf den Frust von der Seele reden. Aber reicht jetzt an dieser Stelle auch. Zweites unangenehmes Thema, bevor wir eigentlich dann aber zu einer sehr, sehr positiven Saison kommen, David. Wir haben einfach am letzten Spieltag 4-0 gegen Gladbach verloren.
Wahnsinn. 4-0. Ja, jo. Also wenn ich eine Sache nicht erwartet hätte, dann das. Das muss man wirklich ganz, ganz ehrlich sagen. Aber es war auch ein wirklich kurioser Spielverlauf. Ne? Der Gegentreffer mehr oder weniger aus dem Nix. Gladbach schießt allgemein 4 Tore mit 1,2 X-Goals. Wir haben auch nicht so eine richtige Idee, kriegen dann in der 45. noch Gelb-Rot für Tim Lemperle spätestens. Da war ja alles gelaufen. Also, das war irgendwie ein ganz, ganz eigenartiges Spiel, das ich mir ausnahmsweise gar nicht so richtig erklären kann. Aber lass uns vielleicht auch nicht ignorieren, wir hatten schon auch die ein oder andere Chance, die das Spiel in eine andere Richtung lenken könnte. Durch Kramaric beispielsweise, durch Loschek zum Beispiel. Aber vielleicht ist es jetzt eigentlich auch genau richtig gekommen. Also ich muss echt sagen, das ganze Spiel ist jetzt ja schon ein bisschen her. Wenn wir uns einfach angucken, was wir für ein Team haben, was wir für finanzielle Möglichkeiten haben, dann ist die Europa League vielleicht schon das Richtige für uns. So hart das ist, und natürlich wäre es geil, die ganz, ganz großen Gegner zu bekommen. Aber so, das kann so ein Verein auch zum Brechen bringen, nach so einer internationalen Fahrt mit Dreifachbelastung, dass man dann in der Bundesliga richtig abschmiert. Aber ich habe für dieses einzelne Spiel keine perfekte Erklärung parat, Jonas.
Ja, wie gesagt, also dieses Lemperle-Thema müssen wir jetzt auch gar nicht größer machen, als es ist. Nee. Ich fand, Frank Willenborg hat in dem Spiel generell einfach keine klare Linie gefunden. In der 46. Minute Lemperle da vom Platz zu stellen, ist einfach, es ist einfach dämlich vom Schiedsrichter, in der Situation, die Situation so hart zu bewerten und damit das Spiel vorzuentscheiden. Da sollte er mehr, ja, Gefühl für das Spiel haben, vor allem, weil man ja sagen muss, Lemperle kommt im vollen Lauf. Lemperle wird vor seinem Bodycheck erstmal von einem Spieler von Gladbach gecheckt. Das heißt, es ist einfach, niemand von Gladbach hätte sich beschwert, wenn es einfach Freistoß gibt und weiter. Also da, es war einfach wahnsinnig überzogen. Trotzdem dürfen wir nicht vergessen, wir lagen auch davor schon 2-0 zurück und deswegen brauchen wir darüber auch gar nicht zu reden. Das Einzige, was natürlich ein bisschen bitter ist, Stuttgart hat ja am Ende, als unser Spiel schon abgepfiffen war, dann tatsächlich noch unentschieden gespielt gegen Frankfurt. Das heißt, ein Sieg gegen Gladbach, egal wie, hätte tatsächlich für die Champions League gereicht, weil es Leverkusen am Ende ja auch wahnsinnig verbaselt hat. Ein Sieg hätte gereicht, aber wenn du so anfängst, kannst du auch damit anfangen, gewinnst du das Spiel gegen Stuttgart, was du gewinnen musst, gewinnst du das Spiel gegen Wolfsburg, gewinnst du das Spiel gegen St. Pauli in der Saison und. Also so kannst du gar nicht. Wenn du damit anfängst, findest du kein Ende mehr. Deswegen ordne ich die Situation jetzt einfach mal wie folgt ein, auch mit ein bisschen Abstand. Wir sind am Ende Fünfter geworden. Man muss ganz klar sagen, dass wir am Ende vor Leverkusen gekommen sind, ist verdient. Leverkusen, scheiß Saison gespielt. Wir haben tatsächlich ja auch gegen Leverkusen in dieser Saison gewonnen. Gegen Stuttgart, dass die am Ende vor uns sind, ist okay, weil Stuttgart hat meiner Meinung nach schon die bessere Saison gespielt und wir haben es tatsächlich auch zweimal nicht geschafft, Stuttgart zu schlagen. Wir haben 0-0 und 3-3 gegen Stuttgart gespielt. Das Leipzig vor uns ist es auch vollkommen in Ordnung. Gegen Leipzig sind wir absolut unter die Räder gekommen. Und deswegen komme ich am Ende zum Entschluss, dass wir auf die ganze Saison betrachtet da stehen, wo wir hingehören. Wir haben uns den 5. Platz verdient und mehr wäre vielleicht mit Glück drin gewesen, aber ob es wirklich gerecht gewesen wäre, weil wir eben auch Phasen in der Saison drin hatten, die, wo es sehr, sehr schleppend lief, weiß ich nicht. Deswegen, der 5. Platz ist absolut in Ordnung. Und, long story short, wenn du am letzten Spieltag, wenn es um alles geht, 4-0 gegen Gladbach verlierst, dann hast du die Champions League auch nicht verdient. Punkt aus, Amen.
Genau, das ist eigentlich ein sehr gutes Fazit, zumindest jetzt zum Gladbach-Spiel selbst. Ansonsten ist es natürlich so, dass es insgesamt ein Riesenerfolg ist, dieser Platz 5. Trotzdem bleiben wir jetzt erstmal kurz vielleicht bei der negativen Seite und bei der Frage, die schon auch so ein bisschen zu Recht aufgeworfen wurde, auch von der Community, warum man dann denn die Chancen für die Champions League nicht nutzen konnte, wo da vielleicht die Hemmnisse lagen. Und meine erste Antwort wäre relativ klar, aber auch relativ hart. Wir waren einfach gar nicht so gut. Wie meine ich das? Ich finde, wir haben in Phasen deutlich overperformed. Und ich habe mal ein bisschen in den Statistiken geguckt, ob das auch stimmt. Und jetzt habe ich einfach mal so ein bisschen nach unseren X-Goal-Werten geschaut und festgestellt, mit dem Schnitt am 1. Februar, da haben wir 43 Tore geschossen obwohl wir uns nur Torchancen für 35 Tore erarbeitet haben. Also plus 8. Das ist Irrsinn. Das ist irre. Und jetzt am Saisonende haben wir 65 Tore geschossen mit 63 X-Goals, was relativ normal ist. Das heißt, es hat in der Rückrunde so eine Art Normalisierung eingesetzt, obwohl die Rückrunde ja insgesamt sogar okay war. Ja. Und da zu dieser These mit dem Overperform könnte man jetzt natürlich auch noch Spieler mit in den Raum werfen. Ne? So ein Wouter Burcher hat natürlich in der Hinrunde getroffen und Vorlagen gemacht ohne Ende. Und das hat sich jetzt eben in der zweiten Saisonhälfte nicht mehr so gezeigt. Und insgesamt dann hat er halt eine immer noch wirklich gute, aber keine überragende Leistung mehr auf den Platz gebracht, gerade eben auch, was die Scorer angeht. Und das ist, glaube ich, ein relativ normaler Prozess, wenn man mal ganz ehrlich ist, was wir da für einen Kader haben.
Ja, in jedem Fall. Und zusätzlich kommt natürlich auch dann dieser normale Verlauf zustande, dass wenn du eben spätestens nach der Hinrunde sehr, sehr gut in der Tabelle stehst und alle Mannschaften mittlerweile begriffen haben, was für eine Qualität wir haben, dass du dann auch sehr, sehr oft gegen tiefstehende Gegner spielst. Und da haben wir einfach dieses Jahr gegen tiefstehende Gegner nicht die besten Lösungen gefunden. Und das gehört natürlich zur Wahrheit auch dazu. Dass wir dann auch manchmal einfach Spiele nicht gewonnen haben, die wir gewinnen hätten müssen. Aber wenn du dir jetzt nochmal alle Spiele so anguckst, wir hatten teilweise auch Phasen drin, du hast es ja gesagt, mit den X-Goals. Wir haben auch genug Spiele dieses Jahr gewonnen, wo wir nicht der Favorit waren, ja, die wir nicht hätten gewinnen müssen. Das heißt, am Ende vom Tag war es wirklich eine wahnsinnig erfolgreiche Saison, David. Wir haben ja ein paar Kategorien, David, so, wo man, ja, die immer so als Aufhänger dienen, um über die Saison zu sprechen, ne? Mhm. Und da rede ich jetzt noch gar nicht über die Hoffefunk Awards, die natürlich auch, aber eine Kategorie, die wir davor vereinbart haben, ist ja der Moment oder der beste Moment der Saison, der entscheidende Moment der Saison. Ich würde mal vorschlagen, wir fangen mal damit an. Warum? Weil ich glaube, damit kann man am besten so in die Saison reinstarten und die so ein bisschen skizzieren, wie sie eigentlich so war.
Ja, sehr gute Idee. Soll ich mal anfangen?
Ja, kannst du gerne machen.
Ja, also das war sicherlich ein sehr, wie soll ich sagen, bittersüßer Tag, aber mein Moment war am, ich habe es mir sogar genau aufgeschrieben, 2. Mai 2026 um 15.37 Uhr. Weißt du, was da war?
2. Mai.
Gar nicht so lange her.
Ja gut, das war das Stuttgart-Spiel.
Genau, und an welchen Moment denke ich da wahrscheinlich?
Ja, wahrscheinlich, als wir in der Nachspielzeit das 3:3 bekommen haben.
Nee, also wir reden jetzt ja über die positive Seite. Aber klar, könnte man natürlich auch anführen. Ich rede von der 7. Minute, als André Kramaric quasi unmittelbar nach seiner Vertragsverlängerung das 1:0 schießt. Und ja, das war natürlich, also für mich zumindest, ein wahnsinniger Euphorie-Moment. Zum einen natürlich die Vertragsverlängerung, die, glaube ich, um 15 Uhr bekannt wurde und auch offiziell vermeldet wurde. Und dann rund eine halbe Stunde später diese 1:0-Führung. Und wir wussten ja auch, ne, es ist jetzt ja auch erst 4 Wochen her, wenn wir das Spiel gegen den VfB gewinnen, dann hätten wir riesige Chancen auf die Champions League gehabt. Kam dann dank Thiago Tomasch nicht so und auch ein bisschen dank uns selbst. Aber für mich war das ein sehr, sehr besonderer Moment.
Sehr guter Moment, ja. Also natürlich ein Moment, der dann hinten raus ein bisschen schlecht gealtert ist. Genau. Aber das nimmt uns ja den Moment nicht mehr weg. Und André Kramaric hat ja trotzdem verlängert. Und also so ein bisschen eigentlich so dein Moment ist, dass André Kramaric nochmal verlängert hat und vor allem auch eine richtig gute Saison gespielt hat.
Ja. Was ist denn dein Moment oder dein Highlight?
Sehr guter Moment, dass du den mit reingebracht hast. Dann muss ich den nämlich nicht nehmen. Ich habe ihn nämlich auch nicht. Ich bin da so ein bisschen mehr auf die Saison gegangen. Und ich habe es eben schon kurz erwähnt. Mein Moment der Saison ist tatsächlich, oder auch der Wendepunkt, ist tatsächlich, als wir daheim 1:0 gegen Bayer Leverkusen gewonnen haben. Ich erkläre es kurz. Also ja, das war kein hochklassiges Spiel. Wir haben 1:0 gewonnen. Burcher hat in der 9. Minute das Tor geschossen. Und danach haben wir das einfach souverän wegverteidigt. Wir gewinnen das Ding 1:0. Ist natürlich auch deswegen geil, weil wir eine Mannschaft sind, wir spielen jetzt nicht super oft zu 0. Deswegen einfach auch ein wahnsinnig diszipliniertes Spiel gegen einen sehr guten Gegner. Aber das war der 18. Spieltag. Und nach diesem Spiel, wo wir gegen einen Champions League ambitionierten Verein spielen, sind wir laut der Tabelle einfach Dritter gewesen. Und das war der Moment, wo ich so richtig dachte, da ist was drin. Also da die Hinrunde war nicht irgendwie Glück und die Mannschaften haben uns unterschätzt, weil wir letztes Jahr so kacke waren und das ganze Ding kann jetzt nochmal nach hinten losgehen, sondern in dem Moment dachte ich mir, wir können es auch mit den großen Mannschaften in der Bundesliga aufnehmen und wir können wirklich realistisch davon sprechen, dass wir nach Europa wollen. Und dann ging es natürlich auch los, die Wochen danach. Wir gewinnen, das war auch der Startschuss so in die goldenen Wochen. Sieg gegen Frankfurt, Sieg gegen Bremen, Sieg gegen Union Berlin. Wir haben da mit Leverkusen zusammen und davor noch gegen Gladbach, wir haben 5 Spiele in Folge gewonnen. 15 Punkte aus 5 Spielen. Das war so der Schlüssel, die Schlüsselwochen so der Saison. Da haben wir uns richtig festgespielt. Da haben wir auch diese Kluft entstehen lassen zwischen Leverkusen, Leipzig und unserer ganzen Spitzengruppe zu dem ganzen Rest, Frankfurt und Freiburg, was ja am Ende auch super wichtig war. Aber dieses Spiel, Sieg gegen Leverkusen, da habe ich mir gedacht, Alter, wir sind richtig da.
Ja, stimmt. Gar kein so, wirklich, ich erinnere mich noch dunkel, kein spektakuläres Spiel, aber klar, extrem wichtig. Nach der Winterpause oder in der Winterpause dachte man sich ja eh schon, okay, was für ein Film ist das jetzt nach dieser Fast-Abstiegssaison und dann setzt man eben nach 3 Wochen Pausen nochmal so einen oben drauf, ja.
Und dass du es halt auch zu Ende spielst, ne? Du gehst so früh in Führung und Leverkusen hat ja wirklich eine gute Offensive. Dass du es dann auch wirklich souverän zu Ende spielst und das Ding einfach das 1-0 nicht sexy, aber professionell über die Bühne kriegst, das hat mich wirklich beeindruckt.
Ja, ist jetzt ja auch nicht so ganz typisch für unser Team, muss man auch ganz, ganz ehrlich sagen, aber ja, spannender Moment, wäre ich niemals drauf gekommen, überzeugt mich aber trotzdem, ja.
Sehr gut. David, sollen wir so langsam mal mit den Hoffefunk Awards, mit den Kategorien starten, ne? Ja, dann gerne. Sprechen wir auch so ein bisschen auf das viele ja auch gewartet haben, über die einzelnen Spieler.
Klar, mit was legen wir los?
Oh, was könnte man denn machen? Vieles wird sich natürlich auch irgendwie doppeln. Soll man mit was Positivem beginnen oder mit was Negativem?
Starten wir doch mal mit der Überraschung der Saison.
Okay.
Hast du da jetzt einen Spieler?
Halt, schon mal fest. Ja. Kann ein Spiel, du hast ja gerade gesagt, kann ein Spieler sein, kann aber natürlich auch irgendwie ein Moment sein oder auch theoretisch auch der Trainer. Aber es ist eine positive Überraschung, ne? Keine negative.
Auf jeden Fall, ja.
Weil wir haben ja auf der anderen Seite dann auch die Kategorie Enttäuschung der Saison. Das ist dann sozusagen das Pendant dazu.
Ganz genau, ja.
Okay.
Ja, ich habe
Fang du mal an
bei der zwei Kategorie. Notiert. Ja. Vielleicht an beide denkt man nicht sofort. Aber was mir ganz wichtig war, und deswegen habe ich mich da auch hingesetzt und nochmal nachgedacht, ist eben die Perspektive von August letztes Jahr. Also vor der Saison. Und wer ist aus dieser Perspektive die größte Überraschung der Saison? Ich habe 2 Namen aufgeschrieben, beide überzeugen mich. Ich nenne mal den, der mir zuerst aufgefallen ist, und zwar Robin Ranac. Ich war mir ganz sicher, dass wir den verkaufen. Und als er dann geblieben ist, dachte ich, ja okay, dann hat man sich halt dazu durchgerungen, ihn als Backup zu behalten, weil ja auch ein Scholloi nochmal verliehen wurde und so weiter. Aber Jonas, Ranac stand zu 80% in der Startelf, hat auf jeden Fall Bundesliga-Niveau bewiesen und strahlt auch eine ziemliche Ruhe aus. Und ich denke, dass das ein wichtiger Baustein war, auch für diese Saison, über den vielleicht aber auch gar nicht so viel gesprochen wird.
Sehr gut. Ist so ein heimlicher Held der Saison gewesen, ne? Oft unterm Radar gewesen, weil ja auch hinten raus dann eher so Kabak und Haidari auch Tore geschossen haben oder für mehr Momente gesorgt haben. Aber Ranac war eine wichtige Stütze. Sehr gut.
Genau. Und Kabak zum Beispiel hat ja schon bewiesen, dass er das Niveau hat. Deswegen kann der für mich keine Überraschung der Saison sein.
Genau. Sehr gut. Okay, du hast ja noch einen zweiten Namen. Das heißt, ich fange erstmal an, wahrscheinlich meinen zu nennen, oder? Ich mach's kurz. Es ist Chris Ilzer.
Oh, gut. Sehr gut.
Es ist Da kannst du, also am Ende, du kannst viele Namen nennen, aber am Ende ist es einfach Chris Ilzer. Wir skizzieren es nochmal kurz zusammen. Chris Ilzer kommt zu uns als hoch motivierter Trainer aus Graz gerade da Erfolge gefeiert. Jeder hat sich so gedacht, ja gut, jetzt hat er dann Graz Erfolge gefeiert. Aber das ist ja irgendwie so eine Rumpelliga aus gefühlt 6 Mannschaften, die da 5-mal gegeneinander spielen pro Saison. Also David Kühlau, irgendein Klempner, Meister. Ne? Leicht überspitzt gesagt. Also man muss sich da erstmal auch in der Top-Liga dann beweisen. Und dann ist es ja in der ersten Saison erstmal nicht so gut gelaufen. Ne? Abstiegskampf
gar nicht, ja.
Und so weiter. Ne? Chris Ilzer hat ja diese gesamte Saison mit uns begleitet und war dann am hinten raus ja auch im Abstiegskampf. Und daraus jetzt nochmal in der
Retrospektive.
Jetzt genau. dieses Interview, David, das er gemacht hat, wo er gesagt hat, er, also in dieser dunklen Zeit, wo er eigentlich quasi verkackt hat in seinem ersten Jahr, dann zu sagen,
ja,
okay,
ja.
Ich will mit der TSG Hoffenheim, was hat er nochmal gesagt, innerhalb der nächsten 3 Jahre europäisch und innerhalb der nächsten 5 Jahre um die Meisterschaft spielen,
ja,
oder sowas?
Ja.
Irgendwie sowas zu sagen. Mhm. Und dann setzt du dir dieses Ziel, du liegst am Boden. Keiner glaubt an dich und jeder denkt sich so, okay, Chris Ilzer wird der erste Trainer, der Anfang des neuen Jahres gefeuert wird. Lothar Matthäus sagt, wir steigen ab und. Und du setzt dich dahin mit Eiern bis zum Boden und sagst, ich will in 3 Jahren nach Europa. Und du schaffst es einfach in einem. Und du setzt dich dahin mit Eiern bis zum Boden und sagst, ich will in 3 Jahren nach Europa. Und du schaffst es einfach in einem. Das ist einfach die Überraschung der Saison und auch zusammen mit Sebastian Hoeneß für mich der Trainer der Saison.
Ja, sehr guter Punkt. Irgendwie hatte ich gar nicht auf dem Schirm, aber ist natürlich 100% wahr. Und man muss eine Sache vielleicht noch sagen, ne? Dass wir so eine erfolgreiche Saison gespielt haben, weil wir eben sehr hungrig waren, mutig und intensiv gespielt haben und eben vor allem wahnsinnig viel gelaufen sind, ist ja eigentlich allen bekannt. Aber die Überzeugungsarbeit für so einen intensiven Spielstil muss ja auch das Trainerteam leisten. Das haben wir ja vorher in dieser Art und Weise nicht gemacht. Auch teilweise unter Ilzer nicht, weil er offenbar die Spieler dafür nicht zur Verfügung hatte. Und deswegen muss man da schon auch einen großen Credit an Chris Ilzer für geben, dass er das eben durchgesetzt hat. Und ja, ich habe es nochmal geguckt. Wir haben jetzt am Ende sogar die Bayern nochmal überholt und sind am meisten von allen Teams gelaufen. Hatten auch die meisten intensiven Läufe und haben einfach einen neuen Spielstil gefunden, der, glaube ich, auch sehr, sehr attraktiv ist. Und der, das ist ja das Wichtigste, auch noch funktioniert. Also sehr guter Vorschlag, Chris Ilzer, ja.
Genau, und was natürlich auch wichtig ist, Chris Ilzer steht natürlich exemplarisch als Kopf des Teams. Ist halt einfach leider so, aber ich rede da natürlich über das gesamte Trainerteam rund um Ilzer.
Ganz genau. So, meine Überraschung Nummer 2, die hat in der 46. Minute Gelb-Rot gesehen. Weil, machen wir nochmal die Perspektive aus, Jonas. August 2025. Tim Lemperle steht bei uns auf dem Trainingszentrum und trainiert mit. Kommt vom 1. FC Köln, hat da eine solide Saison gespielt, aber wirklich keine beeindruckende Saison. Hat einen Marktwert von 5 Millionen. Ich hätte ja nichts drauf gewettet, dass der bei uns sich zu einem Stammspieler etabliert und dann auch so spielt. Und ich rede jetzt gar nicht über die 8 Tore, was natürlich auch schon mal gut ist, da er, glaube ich, auch nur 25 Mal gestartet hat. Da kann man nicht meckern bei 8 Toren. Sondern das konnte man nicht erwarten. Der hat beim 1. FC Köln in der 2. Liga 10 Treffer erzielt. Da ist dann völlig unklar, ob das jemand auch in der 1. Bundesliga kann. Ich rede eben auch davon, und das haben wir schon mal besprochen, ich weiß, dass Tim Lemperle diesen Ilzer-Fußball sehr, sehr krass lebt und eben sehr wichtig ist. Gerade eben für die erste Linie im Pressing, und deswegen finde ich Tim Lemperles Leistung auch durchaus positiv überraschend. Ne? Letzter Punkt vielleicht, Marktwert von 5 auf 17 Millionen gesteigert.
Ja. Ja, und aufgrund der ja gar nicht so berauschenden Saison bei Köln vorher, ist er auch deutlich überraschender als ein Aslani. Klar, du kannst jetzt auch Aslani sagen, ist eine Überraschung, aber
weniger.
Aslani war ja, war ja viel besser in Liga 2. Lemperle kam ja wirklich aus dem Nichts, dass er bei uns so gut funktioniert.
Ja, weil, 10 Tore in Liga 2 sind natürlich gut, aber das ist überhaupt kein Indiz dafür, dass wenn Liga 1 funktioniert, siehe Simon Terodde, der hat gefühlt 8-mal die zweite Liga zerbumst und in der ersten Liga war nichts mehr los.
Ja, genau. Sehr gut, gehe ich auch 100%ig mit. Dann kann sich jeder seinen Liebling raussuchen. Haben wir jetzt ein paar dafür genannt. Okay, was machen wir als nächstes? Welche Kategorie? Dann machen wir doch direkt das Pendant dazu. Ja. Also sozusagen die Enttäuschung der Saison.
Ja, ne? Ich habe auch hier zwei. Und fangen wir mit einem an. Den muss man nennen. Ich weiß nicht, ob du ihn aufgeschrieben hast. Es ist natürlich Modama. Nur 15 Einsätze, insgesamt nur 9% der Spielminuten gemacht. Ein Assist, sonst nichts. Lag aber letztlich einfach daran, dass André Kramaric deutlich besser performt hat und dass Modama, Klammer auf mutmaßlich, Klammer zu, nicht perfekt in dieses Ilter-System passt als klassischer Zehner.
Ja. David, Enttäuschung der Saison ist ja im Gegensatz zum Flop der Saison, heißt ja Enttäuschung, dass man auch eine gewisse Erwartungshaltung an die Person
hat. Aber die hatte ich, Jonas, die hatte ich.
Genau, eben. Deswegen nur nochmal zur Erklärung, warum da quasi nicht jeder Spieler passt oder nicht jede Situation passt. Ich mach's kurz, David. Es ist eigentlich nach einer so guten Saison, es ist eigentlich ein No-Brainer. Ich habe auch Modamar. Modamar kommt ja sozusagen im Gleichschritt mit Aslani nach einer sehr guten Elversberg-Saison.
Yep.
Beide denken sich so, du musst ja auch überlegen, allein mal das Statement, Aslani bekommt bei uns direkt die Nummer 11, Modamar bekommt direkt die Nummer 10. Da wird ja auch mal, heißt ja auch mal, was für eine Erwartungshaltung du an die Person hast. Ganz, ganz viele Trikots der beiden verkauft und. Es ist so das Statement, das ist unsere Zukunft. Wir reden teilweise sogar darüber, wird es für André Kramaric eng, weil der Mar jetzt da ist. Und dann passiert einfach gar nichts davon. Der Mar ist mehr oder weniger nicht mal ein Wechselspieler, sondern der Mar kriegt Spielzeit in entschiedenen Spielen. Ne? Also dann gefühlt, wenn du selbst mich reinschmeißen kannst, dann hat Damar die Spielzeit bekommen. Damar hat kein einziges Mal eine Minute bekommen, wo es darum ging, Damar, du sollst das Ding jetzt drehen. Ne? Da Jonas, hatten wir andere Kandidaten.
Weißt du, wer dann teilweise kam? Und den muss man vielleicht wirklich erwähnen, auch wenn er bei keiner Kategorie eine Chance hat. In wichtigen Momenten kam oft unser Ösi Alex Prass.
Ja, genau.
Ich verstehe es bis zu einem gewissen Grad. Ne? Wir haben letztens noch nicht positiv über ihn gesprochen, aber er hat trotz nur, 10 Starteinsätzen, immerhin 3 Tore, 2 Vorlagen. Ne? Der bringt eine wahnsinnige Intensität auf den Platz und seit er eben offensiver spielt, fällt eben auch nicht mehr auf, was uns letzte Saison so gestört hat. Also der ist wirklich ein wichtiger Joker gewesen und Modama halt gar nicht.
Genau. Ich bin tatsächlich überrascht, du hast ja noch jemand Zweites gefunden.
Habe ich? Warte mal.
Da bin ich jetzt gespannt.
Nee, hatte ich nicht. Sorry.
Hattest du keinen? Ja. Wie gesagt, war ja auch einfach eine gute Saison. Deswegen hat da eigentlich relativ niemand enttäuscht. Und bei vielen war es ja auch die Verletzung. Ne? Du kannst ja auch sagen, oh, Loschek war enttäuschend, aber Loschek war ja die ganze Zeit verletzt. Das
wäre zu fies, ja.
Genau, auch Bebou hat ja wenig Einsatzzeiten gehabt, aber war ja auch lange verletzt. Deswegen kannst du ja mit denen eigentlich gar nicht hart ins Gericht gehen.
Das macht keinen Sinn. Dann gehen wir doch lieber jetzt zum Flop der Saison. Aber jetzt ganz ernst gemeinte Frage, Jonas, wie definieren wir das genau? Ab wann bist du ein Flop, ab wann bist du kein Flop? Was ist der Unterschied im Vergleich zur Enttäuschung der Saison?
Ja, ich finde, bei Damar haben wir schon eine ganz gute Enttäuschung gefunden. Mhm. Damar ist in gewisser Weise natürlich auch ein Flop. Auch Flop ist relativ schwer, glaube ich. Da jemanden zu finden, weil das natürlich auch eine extrem negative Saison ist, aber ich bin jetzt einfach bei Flop mit jemandem gegangen, der gar nicht so groß sein sollte für unsere Saison, aber Cole Campbell. Ich habe es, glaube ich, vor 1 oder 2 Wochen schon mal gesagt, dass dieser junge Mann da die ganze Zeit Spielzeiten bekommt. Ne, der ist ausgeliehen von Dortmund. Junger Kerl, hat einen Marktwert von 5 Millionen. Da muss ich schon sagen, wir haben uns da wirklich aus der Laie schon mehr oder weniger was erhofft. Aus vielleicht jemand, der so als Super-Sub da mal einen Touré auch mal ersetzen kann. Und es war ja wirklich Pustekuchen. Also man hatte das Gefühl, der wird auch nur dann eingewechselt, damit man irgendwie so ein bisschen die Erwartungen von Borussia Dortmund besänftigt. Da ging absolut gar nichts. Am letzten Heimspiel gegen Bremen war es tatsächlich ganz okay. Da waren wir aber auch in Überzahl und haben da Handball gespielt. Das war das einzige Spiel, wo mir Cole Campbell auch nur ansatzweise irgendwie aufgefallen ist. Ansonsten hätte das gefühlt auch ein A-Jugendspieler sein können, den wir hochgezogen haben. Da habe ich diese 5 Millionen absolut null gesehen und trotzdem kam er ja als Leihspieler mit einer gewissen Erwartungshaltung und deswegen ist das für mich ein absoluter Flop gewesen. Flop heißt für mich, du hättest dir diese Leihe auch schenken können.
Verstehe, ja. Und das bringt mich zu einem Punkt, den ich wichtig finde. Das hat uns auch Peter geschrieben und er hat uns gefragt, wie wir das eigentlich einschätzen, ne? Wo was vielleicht zum Champions League Platz gefehlt hat und wo da, warum man den Sack nicht zumachen konnte. Die Tatsache, dass Cole Campbell so viel spielen mussten, ist nicht unbedingt nur Ilzer vorzuwerfen, sondern es spricht dafür, dass unser Kader einfach nicht so breit war. Ja. Hatten wir mal 2-3 Verletzte, zack, war Campbell einfach eine naheliegende Wahl. Und dann schauen wir uns den Kader vom VfB oder von Leverkusen an und dann merken wir was. Dann merken wir, dass es mit diesem Kader, vor allem auch in der Breite, schwierig ist. Wirklich schwierig ist, fitter zu werden.
Ja, sehr, sehr guter Punkt. Warum waren wir noch nicht bereit für die Champions League? Weil unsere Einwechselspieler uns zu 99% Qualität genommen haben. Und das darf bei einem Champions League-Anwärter eigentlich nicht sein. Punkt.
Ja, so, jetzt kommt bei mir der Flop der Saison. Und wir sind wieder, ne? Perspektive August 2025. Und Jonas, du kennst einen nicht mehr ganz so jungen Mann, nämlich mich, der hat sich im August 2025 vor das Selbstbewusstsein ein Trikot gekauft. Ja. Und war mit dieser Entscheidung sehr im Reinen. Auch noch im September übrigens. Mhm. Und dieses Trikot trägt die Nummer 35 von Arthur Chavez, der sich, denke ich, diesen Trikotkauf auch irgendwie verdient hat durch die Saison 24-25, der uns da das ein oder andere Mal durchaus den Arsch gerettet hat. Und der dann aber wirklich vom Stammspieler, das muss man sich nochmal klar machen, Jonas, vom Stammspieler zum Aussortierten wurde. Der hat auch unter Ilzer phasenweise Stamm gespielt oder sogar länger Stamm gespielt und war dann nicht mal mehr gut genug für die Bank und musste sich dann zu Augsburg verdünnisieren, nachdem er teilweise auch gar nicht mehr im Kader war. Und leider ist er deswegen ein Flop der Saison. Er hat beim FC Augsburg gezeigt, dass er definitiv Bundesliga-Niveau hat. Er hat da auch einige Einsätze bekommen. Aber unsere private Theorie, Jonas, ist ja, dass er in dieses neue System einfach nicht mehr reinpasst und der Mannschaft auch fußballerisch vielleicht nicht genug geben kann.
Meine ganz private Theorie ist, dass er einfach absolut nicht kicken kann. Und dass das ein Problem wird, wenn du Fußball spielen willst. Also jetzt mal ganz hart gesagt, Arthur Chavez ist kämpferisch. Ich liebe ihn. Ist das Gesicht des Nichtabstiegs. Weil er ein Kämpfer ist und weil er deswegen auch unter Chris Ilzer da eine große Rolle gespielt hat. In dem Moment, wo Chris Ilzer gedacht hat, so, und jetzt spielen wir mal nächstes Jahr meinen Fußball. Und dann siehst du, scheiße, du willst Ballbesitz, du willst Aufbauspiel, du willst Innenverteidiger, die einen Ball stoppen können. Das wird relativ schwierig bei Chavez. Ne, das ist eher so Kategorie, ich hole den Ball und schiebe ihn maximal 2 Meter nach links. Und deswegen hat natürlich dann auch Robin Ranac wieder so eine große Rolle gespielt, weil der das grundsätzlich kann. Und mit neuem Vertrauen kam der halt eben genau in die Rolle, in der vorher Chavez war. Ne, mit allem großen Respekt, Arthur Chavez ist ein Spieler, den brauchst du im Abstiegskampf. Und deswegen ist es auch ein Top-Transfer gewesen vom FC Augsburg.
Er hatte auch 11 Einsätze bekommen, 2 Tore geschossen sogar. Aber was einfach nur das Krasse ist, aus meiner Perspektive zumindest, Jonas, er hat ja eben noch gespielt gegen Leverkusen im August. Er hat noch gespielt gegen Frankfurt und danach wurde er noch eingewechselt gegen Union Berlin. Und dann war es schon langsam vorbei. Also sogar am Anfang unserer Erfolgssaison galt er für viele noch als Stammspieler. Und das hat sich dann spätestens mit dem Köln-Spiel geändert. Aber ja, es ist durchaus erklärbar, aber ich denke, Arthur Chavez könnte wirklich ein passender Verteidiger sein für einen Verein wie Augsburg oder ähnliche, die eben, wie soll ich sagen, eine andere Art von Fußball spielen.
Warte mal, ist der verkauft? Nee, der ist geliehen,
gell? Nein, der kommt wieder.
Der ist wieder da.
Erstmal.
Zusammen mit Attila Cholloy.
Es kommen richtig, richtig viele wieder und wir haben auch...
Aber wir schieben das, David, Transferkarussell.
Genau. Heute ist ja nicht das Transferkarussell, wie ihr auch am Folgentitel sehen könnt, aber all sowas haben wir natürlich auf dem Schirm. Ihr habt uns dazu auch geschrieben, wir werden auch über Leihrückkehrer beispielsweise sprechen.
Genau. So, okay, was haben wir alles? Überraschung, Flop, Enttäuschung, Highlight haben wir. Dann wird es jetzt so langsam richtig positiv. Eigentlich können wir jetzt den großen Hoffefunk Award vergeben des Spielers der Saison.
Genau, jetzt wird spannend. Und ich habe mir da viele Gedanken gemacht und habe sogar zwei, drei Namen wieder durchgestrichen. Mhm. Witzigerweise, Jonas, war mein allererster Gedanke Leon Afdullahu. Mhm. Ich habe ihn aber wieder durchgestrichen. Warum? Weil ich die letzten Wochen nicht mehr so stark fand, weil er natürlich auch de facto sehr, sehr wenig Assists geleistet hat und weil er mir dann doch ein Tick zu unauffällig war. Trotzdem, und das ist mir ganz wichtig nochmal zu betonen, kann man auf Afdullahu nur ganz, ganz schwer verzichten. Den zu ersetzen ist brutal schwierig.
Ja, kurz mal kleine Zwischenprovokation für dich. Dass du Afdullahu nicht als Überraschung der Saison genannt hast, ist ja eigentlich frech. Ne? Weil, weil einer von uns beiden hat sich im Juli ein Afdullahu-Trikot gekauft und saß im Juli hier und hat gesagt, Afdullahu ist der Transfer der Saison, bevor er überhaupt einen Ball für uns gestoppt hat. Das heißt, für mich, David, ist es gar nicht überraschend, Afdullahu, dass er so gut gespielt hat. Deswegen ist es für mich natürlich auch überhaupt nicht überraschend. Aber für dich sollte es eigentlich überraschend sein.
Ja, aber vielleicht hat einfach die Tatsache, dass du das so anmoderiert hast und das ja auch manche schon geschrieben haben im letzten August, er ist der Mini-Chaka oder sowas, dazu geführt, dass ich schon dachte, ja, der wird ja wohl was können.
Ich bin ausgelacht worden, David. Ich bin ja hier eher im Karlsruher Raum in einem Fußballverein, kam dann mit meinem, ja, wo es immer eh schwierig ist, wenn ich dann mit meinen Hoffenheim-Trikots ins Training komme. Und dann hatte ich da auf einmal Afdullahu hinten drauf, bereits im Juli, August letzten Jahres. Ja. Und keine Sau wusste, wer das ist und wusste weder, wie man ihn ausspricht. Und dann habe ich nur ganz selbstbewusst gesagt, das ist der neue Chaka. Ne? Das ist der neue Chaka. Kauft ihn euch bei Kickbase, bedankt euch später bei mir. Und ich hatte recht.
Ja, absolut. So, Jonas, jetzt zeige ich noch ganz kurz, wen ich auch noch durchgestrichen habe. Ja. Und dann darfst du zuerst sagen, wer dein Spieler der Saison ist.
Ja.
Als zweiten aufgeschrieben hatte ich Wouter Burcher. Und dann habe ich nochmal nachgedacht und dann ist mir aufgefallen, dass er eben in der Vorrunde so viel besser performt hat wie in der Hinrunde. In der Vorrunde so viel besser performt hat als in der Rückrunde. Und dann habe ich ihn schweren Herzens wieder durchgestrichen. Und jetzt würde ich gerne wissen, was bei dir steht. Und dann sage ich, was bei mir jetzt die finale Antwort ist.
David, wir werden es heute, es wird ein sehr schöner Moment, glaube ich, geben am Ende dieser Folge, was ja auch eigentlich dazu passt zu der Saison. Ich glaube, wir werden uns einig sein.
Ich glaube auch.
Und wir werden einfach zusammen für einen schönen Moment sorgen und werden einfach mit Hilfe unserer Community sagen, das ist er einfach. Das ist der GOAT. Egal, was für, es gibt keine andere Meinung. Andrej Kramaric hat einfach, wie alt ist der Dinger mittlerweile? 35, fast. Ah nee, noch nicht 35, er ist 34 geworden. Okay, er ist ja noch ein Jungspund. So, 14 Tore. Unser ach so toller Fisnik Aslani, der jetzt hier zu Barcelona will oder was weiß ich was alles, hier für was weiß ich, 40, 50 Millionen, schießt nur 10. Und Andrej Kramaric schießt 14. So, mit 34 Jahren. Und das, obwohl er in der Hinrunde nicht mal immer Stammspieler war. Hat wieder 6 Vorlagen und war auch wieder in den wichtigen Momenten zur Stelle. Worüber reden wir? Dann hat er wieder verlängert. Du hast den Moment schon gesagt. Er verlängert wieder. Und ist dann, was weiß ich, wie lange am Ende dann bei uns? 11, 12 Jahre. Und er liefert einfach jede fucking Saison. Und deswegen wäre es selbst aus meiner Perspektive frech, dieses Jahr Afdullahu zu nennen. Afdullahu ist von mir aus auch eine Überraschung der Saison und ist der beste Neuzugang der Saison. Okay, aber Andrej Kramaric ist der GOAT und er ist auch einfach der beste Spieler der Saison. Punkt.
Ja, das war am Ende auch meine klare Erkenntnis. Witzig, dass sie nicht sofort auf ihn kam. Einfach vor lauter Namen, die irgendwie neu durchgestartet sind, aber es muss Andrej Kramaric sein. Und diese 14 Tore, ja, ich weiß, da waren auch Elfmeter dabei, aber die sind trotzdem in 75% der Spielzeit entstanden. Die Neuerung war ja, dass am Anfang Damar ab und zu gespielt hat und dass deswegen 25% der Zeit Andrej Kramaric gar nicht gespielt hat. Und natürlich auch durch Auswechslungen, ne, aufgrund des Alters wahrscheinlich. Das machen aber die 14 Tore nochmal etwas besonderer. Und deswegen muss man ihn natürlich nennen. Und er hat diese Tore eben sowohl in der Vorrunde als auch in der Rückrunde erzielt und eben auch in ganz wichtigen Spielen gegen große Gegner. 2 Tore gegen Dortmund, 2 Tore gegen Stuttgart, Dreierpack gegen Gladbach, aber natürlich auch mal gegen kleinere Teams wie Pauli oder Heidenheim.
Ja, und was bei Andrej Kramaric einfach seit Jahren so beachtlich ist, dass der zum Ende der Saison, wenn es wichtig wird, wo andere Spieler vielleicht ein Tief bekommen oder in wichtigen Momenten sich einscheißen, ein Kramaric wird immer besser. Es zeichnet sich wirklich ab, dass ein Kramaric konstant bleibt oder, wenn überhaupt, hinten raus besser wird. Ne? Am Ende 30. Spieltag gegen Dortmund Doppelpack. 32. Spieltag gegen Stuttgart Doppelpack. Ne? Wieder 4 Tore in den wichtigen Spielen. Es ist wirklich Wahnsinn.
Ja, Jonas, du sagst es, also nie war eine bessere Zeit, um sich ein Andrej Kramaric-Trikot zu holen als jetzt. Er hat nochmal verlängert, er zeigt Jahr um Jahr, wie wichtig er für die TSG ist und kann auch einen Trainer wie Ilzer überzeugen, der, glaube ich, phasenweise skeptisch war. Also ich hatte wirklich am Anfang der Saison das Gefühl, Jonas, dass es Ilzer mit Damar versuchen wollte. Schaut euch das nochmal bei transfermarkt.de an. Damar hat die ersten 4-5 Spiele doch Zeit bekommen, um so ein bisschen was zu zeigen. Und dann hat aber letztlich das Leistungsprinzip gesiegt. Ne? Und ja, völlig zu Recht. Und deswegen freue ich mich sehr auf 2 weitere Jahre mit dem Gold.
Genau, und jetzt muss es auch dann soweit sein, weil ich bin ja tatsächlich auch einer von diesen Verrätern, die tatsächlich 15 Hoffenheim-Trikots haben, aber kein einziges Mal Andrej Kramaric.
Ja, ich auch nicht. Aber dreimal Pavel, glaube ich, naja.
Aber einfach nur, weil man so blöderweise dann irgendwie, also ich halt als, ich spiele ja selber Innenverteidiger, tendiere dann dazu, immer auch Verteidiger zu nehmen oder zumindest Defensivspieler, wie jetzt so Abdullahu oder so. Und irgendwie jedes Mal, wenn es dann darum geht, ihn sich dann wirklich beflocken zu lassen, denke ich mir dann so, ach, irgendwie auch ein bisschen langweilig, ne? Ist so die naheliegendste Wahl und man will dann doch irgendwie so ein bisschen was Besonderes hinten drauf haben, aber sorry. Also wenn er sich's, jetzt hat er sich's doch verdient. Also bitte jeder, macht es, bevor es zu spät ist. Gibt auch dem Fanshop das Signal, dass er der GOAT ist und bestellt euch in der neuen Saison dann das Andrej Kramaric-Trikot. Ah, David, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Mhm. Thema Trikot. Nächstes Jahr Macron.
Ja. Es hat mich durchaus überrascht, aber warum nicht? Ich denke, das wird mindestens mal dazu führen, dass die Trikots tendenziell eher günstig bleiben. So ist es zumindest bei den anderen Teams. Aber insgesamt, möchte ich auch ganz ehrlich sein, finde ich, dass Joma oder Choma dann einen ziemlich guten Job gemacht hat. Auch was die Qualität angeht. Das war bei Lotto eher durchwachsen. Aber bei Joma muss ich insgesamt sagen, nach jetzt, glaube ich, 4-5 Jahren, die haben da einen guten Job gemacht. Und ich kenne jetzt das Angebot nicht, aber ich hätte zumindest über eine Verlängerung nachgedacht.
Ich finde es auch tatsächlich schade. Also klar, der Weg, wie du richtig sagst, ist ganz klar zu erkennen. Nachdem wir uns damals dann von Puma getrennt haben, war ja ganz klar mit Lotto, mit Roma und jetzt mit Macron, du willst einfach, dass das Trikot unter 100 Euro bleibt und nicht wie bei Bayern oder Dortmund, dass du das Trikot dafür 140 mit Flock kaufen musst. Guter Weg, befürworte ich auch. Aber wenn man sich so ein bisschen in der Gegend umschaut, was für Mannschaften alles Macron haben, ich glaube Hannover, der Karlsruher SC und auch noch ein paar andere Vereine.
Bologna.
Die sehen aber leider immer so ein bisschen 0815, ein bisschen, mit wenig Liebe aus. Also sie sehen so aus, als wäre da ein bisschen wenig Liebe drin. Und das hat mir bei Roma tatsächlich immer super gut gefallen. Lotto-Trikots waren super schön, waren aber nach 2 Wäschen am Arsch. Gerade auch, was der Flock angeht, wenn du damit gespielt hast. Roma war jetzt perfekt. Die Trikots sahen top aus, die Qualität war top. Die waren eigentlich immer schön. Ich war super zufrieden und deswegen finde ich den Schritt, wenn ich mich entscheiden müsste, eher tatsächlich sogar ein bisschen negativ. Macron hat jetzt bei mir selbst nicht den allerbesten Ruf, aber ich lasse mich gern eines Besseren belehren und vielleicht ist das Trikot ja doch nicht einfach nur random blau und sieht aus wie ein KSC-Trikot, nur ein bisschen anderer Blauton, sondern da ist wie Roma einfach so ein bisschen Seele in dem Trikot. Das würde ich mir dann schon wünschen.
Ganz genau. Also wir sind gespannt. Es soll wohl noch ein bisschen dauern, aber spätestens bei der Saisoneröffnung im August muss es ja soweit sein. Und das schauen wir uns dann natürlich mal aus nächster Nähe an.
Genau, und ich glaube, das Problem ist halt einfach, wenn du den Sponsor wechselst oder den Ausrüster wechselst, dann kannst du ja dieses Spielchen mit am letzten Spieltag genau. schon tragen und verkaufen gar nicht machen. Wahrscheinlich läuft der Vertrag mit Roma bis zum 30. Juni und ab 1. Juli kommen dann erst die Macron-Produkte. Das geht gar nicht anders. Deswegen, wenn irgendjemand noch ein Trainings-T-Shirt braucht oder sowas, die schmeißen gerade auf der Webseite alles von Roma raus.
Ja. Ist doch eigentlich auch ein ganz guter Tipp. Ist ja eigentlich auch wurscht manchmal, ob es die aktuelle Kollektion ist oder nicht. Gerade bei so Trainings-Shirts, die bleiben eigentlich immer aktuell.
Genau.
So, jetzt kurz zum Abschluss. Wir haben jetzt einen Haken an die Saisonanalyse gemacht, aber eine Sache steht natürlich noch aus und die wird irgendwann im Juni natürlich hier kommen. Wir klären das nochmal unter vier Augen. Unser großes Transferkarussell steht noch aus. Und wir wollten das diesmal nicht erst im Juli machen, sondern schon im Juni, weil Andi Schicker ja schon am Basteln ist. Und ich habe schon einige Namen hier stehen, werde jetzt noch keine verraten, aber ich denke, wir müssen vor allem uns zwei Sachen überlegen. Wer geht vielleicht und wie kann man die Personen ersetzen und wie kriegt man den Kader breiter?
Ne? Ja. Genau. Also da ist dann alles drin für die neue Saison. Was für Leihspieler kommen zurück? Was brauchen wir noch und von wem haben wir vielleicht auch genug? Ne, viel ist ja auch schon passiert. Bebu weg, Prömel weg, Akpoguma weg, viele Leihspieler da zurückgekommen und. Aber wir haben es ja David schon gesagt, selbst für die Bundesliga-Saison war unser Kader in der Spitze nicht breit genug. Und jetzt, wo die Europa League kommt, wir müssen den Kader auch qualitativ in die Breite ziehen. Es geht gar nicht anders. Und deswegen, wir haben eine Menge zu tun im Transferkarussell. Es ist meine Lieblingsfolge. Brauche ich nicht um heißen Brei herumreden. Ich liebe es immer, mit dir hier zu sitzen, über die TSG zu sprechen. Ich genieße jede einzelne Folge. Aber das Transferkarussell, es macht einfach so herrlich Spaß, über irgendeine Scheiße zu spekulieren. Es ist einfach geil.
Genau, und wir werden dazu auch nochmal aufrufen. Aber schickt uns gerne Namen. Also ich habe hier bisher, ich glaube, 8 Stück stehen. Aber wir sind natürlich auch immer interessiert. Vielleicht guckt ihr ja ab und zu Eredivise oder österreichische Bundesliga und habt da irgendeinen heißen Namen für uns. Könnt ihr uns ja einfach in den sozialen Medien schicken. Und dann hoffe ich natürlich sehr, dass ihr auch im Juni wieder einschaltet beim großen Hoffefunk-Transferkarussell.
Ich freue mich sehr. Danke fürs Zuhören. Bis bald. Ciao, ciao.
Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de.